Hallöchen, ihr da draußen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flachkörper. Ihr hört's, ich bin heute wieder alleine. Das heißt, es wird politisch. Anna ist nächste Woche wieder mit dabei, keine Sorge. Die Welt dreht sich beständig weiter. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber es ist doch schön zu wissen, dass sie noch nicht komplett aus dem Fugen geraten ist, oder? So viel Positives vorneweg. Wie angekündigt, heute schauen wir uns mal ein paar sportliche Großereignisse an. Da stand ja jetzt einiges auf dem Zettel. Doch warum in der politischen Folge? Sport ist doch angeblich immer unpolitisch. Das ist natürlich völliger Quatsch. Generell ist die Welt so durchpolitisiert, dass unpolitisch sein schlicht nicht möglich ist. Außer man ist es bewusst und entscheidet sich dazu, Politik abzulehnen. Aber auch das ist eine politische Entscheidung. Sportliche Großereignisse sind aber immer politisch. Zum einen, weil sie im Kontext ihrer Zeit zu sehen sind, also wie beispielsweise die Olympischen Spiele 1936 in Nazi-Deutschland, die unter dem Eindruck des NS, der NS-Diktatur entstanden sind. Aber gleichzeitig werden Sportereignisse auch genutzt, um sich der Welt zu präsentieren. Der Fachbegriff ist so ein bisschen Sportswashing dafür. Das heißt, man versucht sich über den Sport reinzuwaschen. Ein gutes Beispiel dafür ist die WM in Katar. Allerdings auch Sachen wie die Olympiade in Sochi oder vielleicht auch die in Peking. Nun ist wie alle 4 Jahre die Winterolympiade und ich muss ehrlich sagen, die Winterolympiade, die interessiert mich etwas mehr als die im Sommer. Aber das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Ich finde es einfach spannender, weil die Sportarten spektakulärer sind. Wir schauen also nach Mailand und nach Cortina. Und das Besondere ist schon mal, dass diese Olympiade die erste ist, die an 2 verschiedenen Orten ausgetragen wird. Nämlich nicht nur in Mailand, sondern in Mailand und Cortina. So eine Olympiade hat ja immer verschiedene Geschichten zu erzählen. Davon werden wir uns jetzt mal ein paar anschauen. ICE gehört ja zu den Olympischen Spielen, allerdings nicht die Behörde aus den USA. Und das sorgte bereits im Vorfeld der Spiele für Spannung. Die Behörde sollte vor allem J.D. Vance, den Vizepräsidenten, und Marco Rubio, den US-Außenminister, schützen. Das ist soweit so normal, dass dafür US-Behörden beauftragt werden. Allerdings ist natürlich die Dimension spannend und der Vertrauensverlust, welcher dieser Truppe anhaftet. Und das kommt völlig zurecht. ICE steht durch die Tötung von 2 US-Bürgern in Minneapolis massiv in der Kritik. Manche ziehen sogar Vergleiche zur Gestapo. Das passierte auch in Mailand bei Demonstrationen, da wurden Schilder hochgehalten, ICE gleich SS. Und auch der Bürgermeister hat sich ganz klar dagegen ausgesprochen, dass die Leute von ICE in seine Stadt kommen. Und das sorgte natürlich für Aufsehen, wenn es heißt, diese Truppe kommt zu den Olympischen Spielen. Das zeigt aber auch gleichzeitig, wie sehr das Vertrauen in Trump und sein Sicherheitsapparat zerstört ist. Und es ist nur ein kleiner Teil der diplomatischen Dimension, die dahinter steckt. Zu Trump später natürlich noch mehr. Eine andere traurige Geschichte aus US-amerikanischer Sicht, aber auch eine aus einer Sicht des Ski-Alpinen ist das traurige Karriereende von Lindsay Vonn. Sie ist die Speed Queen. Das heißt, in allen Speed-Disziplinen im Ski-Alpinen, Abfahrt, Super-G, war Lindsay Vonn absolute Weltklasse. Und sie dominierte jahrelang den Weltcup. Sie hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. In Cortina holte sie am 18. Januar 2004, ihr merkt euch, kleine Rückbesinnung, ihre erste Medaille eben auf der Tofana. So heißt die Abfahrt dort in Cortina. Darauf folgten etliche Siege, mehrere Gesamtweltcups. Auf jeden Fall ist Lindsay Vonn eine der größten Skirennläuferinnen aller Zeiten und der Welt. 2019 trat sie offiziell nach vielen Verletzungen zurück. In ihrer Pause zeigte sie dann 2023 nochmal ihr Können, als sie als erste Frau die legendäre Streif in Kitzbühel, die schwerste Abfahrt der Welt, meisterte. Und zwar bei Nacht. Normalerweise dürfen da nur die Männer starten. Sie startete als erste Frau, also außerhalb eines normalen Rennens, aber sie ist die normale Piste gefahren. Und zwar bei Nacht. 2024 kehrte sie dann durchaus überraschend und vor allem erfolgreich in den Weltcup zurück. Ihr erklärtes Ziel waren dann die Olympischen Spiele jetzt in Cortina. Noch einmal auf einer ihrer Lieblingsstrecken der Tofana abfahren und dann ein Karriereende. Bei vielen dieser Karrieren, welche dann doch nochmal aufflammen und wo es dann heißt, aber noch einmal Olympia oder noch einmal für die WM, da denkt man sich, vielleicht doch lieber nicht. vielleicht lieber lassen und jetzt auf dem Höhepunkt abtreten, als doch mal so was Halbgares. Aber so war es nicht. Lindsay Vonn kam zurück und in dieser Saison gewann sie die Abfahrt in St. Moritz und war damit endgültig wieder in der Weltspitze des Skisports angekommen. Mit über 40, 41 glaube ich, die älteste Weltcup-Siegerin überhaupt, also Siegerin eines Weltcup-Rennens. Dann kam aber ein Sturz in Crans-Montana in der Schweiz. Vonn riss sich dabei das Kreuzband, doch die Muskulatur sei so stark, um trotzdem im Contina fahren zu können. Und das stimmte auch. Sie hat trainiert, sie hat einen Trainingslauf gemacht und es funktionierte alles. Und das zeigt auch einfach mal, was für eine krasse Athletin sie ist. Und dann fuhr sie in Cortina, ging an den Start und sie stürzte wieder. Nicht aufgrund des Kreuzbands, es war am Ende dann ein Fahrfehler und Lindsay Vonn musste über Hubschrauber abtransportiert werden. Und das ist dann leider das Ende einer Sportlerin wie Lindsay Vonn. Und das ist ein Ende, was sie nicht verdient hat. Das hat sie einfach nicht verdient. Ein Ziel, ein Lauf, egal ob mit oder ohne Medaille, hätte diese großartige Karriere und auch dieses großartige Comeback auf jeden Fall verdient. Und es ist sehr schade. Sie ist jetzt auf dem Weg der Besserung. Es geht hier den Umständen entsprechend gut. Es ist ein komplizierter Bruch. Aber es hat leider nicht, es war ihr leider nicht vergönnt, einen besseren Abschied zu haben. Vielleicht sogar mit Medaille. Apropos Medaille, vielleicht habt ihr schon mal was von Lucas Pinheiro Braten gehört. Er ist der Olympiasieger im Riesenslalom, soweit so normal. Aber der Name, da steckt schon ein bisschen was Besonderes drin, Lucas Pinheiro Braten. Diese Goldmedaille ist nämlich die erste für Brasilien. Und die erste Medaille bei Olympischen Winterspielen für ein südamerikanisches Land überhaupt. Die Geschichte dahinter ist skurril. Braten wurde in Oslo geboren. Er hat einen norwegischen Vater und eine brasilianische Mutter und zunächst startete er auch für Norwegen im Weltcup, überwarf sich dann allerdings mit dem norwegischen Verband. Dies hatte zur Folge, dass er mit 23 im Jahr 2023 seinen Rücktritt erklärte. Das ist sehr außergewöhnlich für jemanden, der gerade erst zur Weltspitze aufgestiegen ist. Er hatte da durchaus Erfolge im Weltcup gefeiert, auch Weltcuprennen bereits gewonnen, vor allem Slalom und Riesenslalom. Aber für Norwegen wollte er nicht mehr starten. Das führte dann so weit, dass der ehemalige deutsche Skirennläufer Felix Neureuther ihn angeboten hat, zu heiraten. Also Felix Neureuther hätte dann Braten geheiratet, damit der für Deutschland antreten kann, da dieser zu talentiert sei, um aufzuhören. Doch Lucas Pinheiro Braten entschied sich für Brasilien zu fahren. Damit sammelte das Land dann fleißig Weltcup-Punkte eben und jetzt eben auch seinen ersten Olympiasieger bei einer Winterolympiade. Leute, die rechnen können, wissen, Braten ist gerade mal 25 Jahre alt, der wird im April 26, der hat noch einiges vor für sich und vielleicht auch für Brasilien. Der größte Aufreger der Olympiade, den lieferte dann das IOC selbst. Als es den Helm des ukrainischen Skeleton-Piloten Wladyslaw Heraskiewicz, ich hoffe, ich habe diesen Namen richtig ausgesprochen, als politische Botschaft einstufte. Denn politische Botschaften sind auf dem Spielfeld nicht erlaubt, weil wir erinnern uns an den Einstieg Sport, das ist ja unpolitisch. Das stimmt aber, wie gesagt, nicht, denn das IOC sendet damit die größte politische Botschaft selbst. Auf dem Helm waren nämlich Abbildungen von im Krieg gefallener ukrainischer Sportler zu sehen. Und das Gedenken an jene zu verbieten, wird dem olympischen Geist überhaupt nicht gerecht, weil wir müssen uns nochmal in Erinnerung rufen, Russland überfällt die Ukraine, darf völlig zu Recht nicht an der Olympiade teilnehmen. Und dann wird das Gedenken an Opfer dieses Krieges nicht ermöglicht durch das IOC. Und das ist ein fatales Signal. Nichts darf das Bild stören und erst recht keine Politik. Und das ist dann am Ende ganz große Politik, nämlich indem man es versucht klein zu halten. Auch im Curling gab es einen Aufreger. Da eine kleine Empfehlung, setzt euch bitte damit auseinander, das ist wirklich unterhaltsam, aber hier viel zu kompliziert, um das zu erklären. Ich habe selber nur leicht verstanden, was da jetzt eigentlich das Problem war. Aber da geht es um Linien, um Millimeterentscheidungen. Da flogen ordentlich die Fetzen auf dem Eis. Und guckt es euch auf jeden Fall an, weil jemand eventuell einen Stein angefasst hat oder nicht. Herrlich. Die Rückkehr der Olympiade in die Alpen, und zuletzt eine Winterolympiade in den Alpen 2006 in Turin, stand eigentlich im Sinne der Nachhaltigkeit. Aber dieses kleine Wort eigentlich, naja, in Wahrheit gestaltet sich das nämlich ganz anders. Zunächst zum ursprünglichen Plan. Mailand, Cortina, Bormio, Antholz. Jeder, der mal etwas von Wintersport gehört hat oder geguckt hat, kennt diese Namen. Das sind Austragungsorte von bekannten Weltcuprennen, sei es in der Abfahrt, im Biathlon, im Langlauf, wie auch immer. Und diese Austragungsorte haben bestehende Strukturen. Da gibt es bestehende Infrastruktur. Und die sollte genutzt werden. Das klappte allerdings nicht so gut. Insgesamt wurden für die Spiele 98 Großbauprojekte durchgesetzt. So wurde zum einen eine Rudelbahn neu gebaut. Spätere Nutzung ist da erstmal ungewiss, ob man überhaupt Verwendung dafür hat und wer das finanziert. Wahrscheinlich die Bürger. Und auch die Skischanzen wurden neu errichtet. Ebenso sind die Sportlerinnen und Sportler auf einen großen Teil in Norditaliens verteilt. Damit geht natürlich auch ein bisschen der olympische Geist verloren, aber das ist ein bisschen nebensächlich. Vor allem kommen da auch ein paar Fahrtwege für die jeweiligen Begrüßungs- und Verabschiedungsveranstaltungen hinzu. Dennoch sollte man vor allem beim Wintersport auf Nachhaltigkeit achten. Es ist ja schon eine gewisse Ironie, dass für Schnee, also für natürlichen Schnee, Schneekanonen und der daraus kommende Kunstschnee einfach eine große Gefahr darstellen. Jetzt nicht, weil der Kunstschnee irgendwas dem normalen Schnee antut, nicht direkt, sondern Kunstschnee hat einen extrem hohen Energieverbrauch, einen extrem hohen Wasserverbrauch. Und das schadet natürlich der Umwelt. Und ebenso ist es auch eine Frage, inwiefern man mit diesen Winterspielen und mit Wintersport generell der Natur schadet. Das muss man sich immer bewusst machen. Klar, es ist okay, in den Alpen Skifahren zu gehen oder sonst wo. Und das ist alles in Ordnung. Aber man muss sich das trotzdem bewusst machen, was man da eigentlich tut. Nämlich diese baulichen Veränderungen in den Berglandschaften und so weiter, das tut dem Ökosystem nicht gut. Und vor allem dann nicht, wenn nach solchen Olympischen Spielen die Sachen nicht genutzt werden. Und das ist ein Problem, an dem viele dieser großen Sportereignisse kranken, sei es Sochi, sei es Rio, die Sommerolympiade 2016, auch dort viele Sachen verfallen. Und man muss hoffen, dass diese Bauprojekte nicht völlig sinnlos waren. Das sinnlose Neubauten errichtet werden, ist wahrscheinlich das Einzige, was man dem Super Bowl in puncto Nachhaltigkeit eben nicht vorwerfen kann. Der Super Bowl findet nämlich jedes Jahr in einem bereits bestehenden NFL-Stadion statt und selbst wenn es ein Neubau ist, dann wird dieser von anderen Teams genutzt. Sonst ist das größte Sportereignis des Jahres, also ist die Selbstbezeichnung, natürlich alles andere als nachhaltig. Also es herrscht ein immenser Privatjetverkehr. Schon alleine der Überflug der Air Force nach der Hymne, aber darum geht es heute nicht. Wie gesagt, nicht nachhaltig, aber darum geht es heute nicht. Der Super Bowl fand dieses Jahr in San Francisco statt, im Levi's Stadium. Normalerweise spielen dort die San Francisco 49er. Im Endspiel der National Football League trafen dieses Jahr die New England Patriots auf die Seattle Seahawks. Es ist quasi der German Bowl, da beide Teams in Deutschland ein großes Fanlager besitzen. Das Spiel war zugegebenermaßen sehr langweilig und das sage ich als neutraler Fan des Sports. Ich habe mich wirklich gefreut. Football, geil. Ich hätte mich selbst auf eine Defense-Schlacht gefreut, also wenn zwar wenig Punkte erzielt werden, aber es einfach die ganze Zeit knapp war, aber es war, die Seahawks haben am Ende den Super Bowl gewonnen und die Patriots hatten über die gesamte Zeit eigentlich keine Chance, es ist aber nicht wirklich was passiert. Sam Darnold, der Quarterback der Seahawks, und das ist die einzige spannende Geschichte auf dem Platz, die man erzählen kann. Sam Darnold kam für die New York Jets in die Liga 2018, glaube ich, wurde dann zu den Carolina Panthers aussortiert, konnte sich dort auch nicht behaupten, landete dann als Ersatz in San Francisco, eben bei den San Francisco 49ers. Dann kam er nach Minnesota zu den Minnesota Vikings. Dort spielte er dann auch als Ersatzmann für den verletzten Quarterback und sehr erfolgreich, führte die Vikings tief in die Playoffs, wurde dann allerdings nach der Saison wieder entlassen und an Seattle abgegeben und gewinnt nun den größten Titel in diesem Sport. Und das ist soweit einmalig, das hat es noch nicht gegeben und das ist einfach eine schöne Geschichte und solche Geschichten lieben ja die Amerikaner. Da das Spiel allerdings nicht der Rede wert war, schauen wir uns mal alles drumherum ein bisschen an. Wie wir bereits wissen, brodelt es ja in den USA. Wir haben vorhin über Eis geredet und Trump und alles andere. Und die durchaus konservative NFL legt sich jetzt mit Trump an. Den Eindruck kann man zumindest haben, wenn man sich den Super Bowl angeschaut hat. Die Eröffnung des Super Bowls übernahm Green Day. Die US-Punk-Band kämpft aktuell an vorderster Front gegen Trump. Sie singen selbst, dass sie nicht Part der MAGA-Agenda sind. Diese brisante Zeile haben sie leider in ihrem Lied American Idiot weggelassen, als sie beim Super Bowl gespielt haben. Sie haben nämlich diese gesamte zweite Strophe nicht gespielt. Aber trotzdem waren sie da und waren sehr laut gegen Trump. Zwar nicht direkt, aber man konnte es sehr genau merken. Und der Höhepunkt eines jeden Super Bowls ist die Halbzeitshow. Darüber wird meist mehr geredet als über das Spiel. Und in dem Fall auch völlig berechtigt, weil wie gesagt, das Spiel, es war furchtbar langweilig. Also wahrscheinlich waren einige von euch auch wach und haben sich das angeguckt. Ja, es tut mir leid. Dieses Jahr machte die Halbzeitshow Bad Bunny. Das ist, viele von euch werden jetzt natürlich sagen, wer? Das ist tatsächlich der meistgestreamte Künstler auf Spotify im letzten Jahr. Und warum kennen wir den nicht? Weil es ein Künstler aus Puerto Rico ist und dieser singt nur auf Spanisch. Der ist in Deutschland gar nicht so bekannt und auf Social Media sieht es ein bisschen anders aus, aber so hier läuft er jetzt nicht so viel und findet nicht so viel Beachtung. Allerdings in den USA durchaus und erst recht auch im Rest der Welt. Wie gesagt, er singt nur auf Spanisch und das brachte Donald Trump im Weißen Haus direkt in Rage. Nach der Halbzeitshow teilte er auf seinem Social Media Ding damit, Truth Social, es sei die schlechteste Halbzeitshow ever gewesen. Also mir persönlich hat sie sehr gefallen. Bad Bunny versteckte viele politische Botschaften. In seinen Texten kritisiert er zum Beispiel direkt das koloniale Vorgehen der USA an Hawaii oder Puerto Rico. Auch im Bühnenbild versteckten sich subtile Hinweise auf die Unterdrückung in Puerto Rico. Die Heimat von Bad Bunny gehört zwar offiziell zu den USA, aber die Puerto Ricaner sind keine US-Staatsbürger mit Wahlrecht oder Repräsentanten im Kongress. Und genau das kritisiert Bad Bunny. Und geendet hat er dann mit God Bless America. Das kommt natürlich bei den US-Amerikanern wunderbar an. Allerdings zählte er daraufhin alle amerikanischen Staaten auf. Er begann mit Chile und endete mit Kanada. Ein sehr deutliches Zeichen, was eigentlich Amerika bedeutet. Und am Ende stand noch auf dem steilen Monitoren, dass Liebe immer besser ist als Hass. Green Day und Bad Bunny sind natürlich ein Zeichen dafür, dass die USA noch nicht komplett untergegangen sind, ne? Und es gab dazu noch eine Gegenveranstaltung vom Trump-Lager organisiert, von Turning Point USA, das ist die Organisation des ermordeten Rechtsextremisten Charlie Kirk. Und dort traten dann als Gegenentwurf zu Green Day und Bad Bunny Kid Rock auf und so ein paar weitere Country-Sänger. Kid Rock feierte Trump, so ein Country-Sänger säuselte was davon, dass er seinen Truck fahren will und sein Bier trinken. Also jetzt ohne Scheiße hat er wirklich gesungen und man fragt das. Man guckt das und man fragt sich, ist es echt oder ist es Realsatire? Also das. Auch Kid Rock, das kennen die Leute nicht ernst. Also, der schreit da Trump und dann soll das Publikum Trump schreien. Also es ist überhaupt kein Unterhaltungswert, es ist einfach nur noch stumpf und hohl. Bad Bunny und Green Day zeigen allerdings sehr deutlich, auf welcher Seite denn eigentlich die Sonne scheint und wo das Leben noch leicht ist. Und da, wo die Sonne scheint, ist es doch eigentlich immer besser. Und damit entlasse ich euch aus dieser politisch und sportlich aufgeladenen Folge. Nächste Woche gucken wir, also Anna und ich, uns, wie gesagt, zwei Alben an. Ein etwas älteres, so viel kann ich ja schon mal verraten, ein Album, was wirklich in der Musikgeschichte große Spuren hinterlassen hat. Und ein Album eines relativ jungen und noch nicht so bekannten deutschen Indie-Künstlers. Ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Gespräch gestalten wird und zu welchem Punkt wir am Ende kommen. Und bis dahin wünsche ich euch wir hören uns ja jetzt mittwochs, also kann man schon mal sagen, schönes Wochenende, weil wir hören uns ja nächste Woche. Ein schönes Wochenende und viel Spaß dieser Folge. Ja, ihr habt es ja gehört. Gut, ich hoffe, ihr hattet, nee, so rum. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge und bis nächste Woche. Tschüss!